Kill Meetings. Das ist doch mal eine Ansage. Und wer kennt ihn nicht? Den Meetingfrust im Arbeitsalltag und die Frage, ob das nicht irgendwie auch anders, wenn nicht sogar besser geht. Genau deshalb haben wir, David Hilmer und ich, Lutz Hüser, unser Buch mit dem gleichnamigen Titel geschrieben. Das Buch erscheint am 22. September im Murmann Verlag. Und du kannst das Kill Meetings Buch jetzt schon vorbestellen, zum Beispiel direkt beim Murmann Verlag, in der Bücherstube deines Vertrauens oder auch bei Amazon. Vielen Dank dafür und jetzt geht es los mit der nächsten spannenden Folge. Herzlich willkommen zu Kill Meetings, dem Podcast zum Buch von David Hilmer und Lutz Hüser. Wir tauchen in jeder Folge mit einer spannenden Person in die persönlichen Erfahrungen, Tipps und Hacks rund um Meetings und bessere Zusammenarbeit ein. Ich bin Lutz Hüser und spreche heute mit Hanna Nagel. Hanna ist OKR-Expertin bei Hello Agile, Autorin vom OKR-Playbook und hat vermutlich mehr Meetings bei Kunden erlebt, als wir alle zusammen. Hanna, schön, dass du da bist.
Hi.
Sehr gut, wir starten mit einem kurzen Check-in. Welche Schulnote würdest du deinem letzten Meeting geben und warum?
Ich glaube, ich habe da kurz drüber nachgedacht, ich glaube eine 2-, weil ich habe als letztes einen Zykluswechsel moderiert, wo ich dachte, wir haben das ja schon ein paar Mal gemacht mit der Gruppe, wir wissen alle, was wir tun. Erster Fehler. Ich habe mir immerhin die Mühe gemacht, Ziele für die 3 halben Tage quasi zu machen und zu formulieren und zu kommunizieren. Aber dann habe ich ungefähr 5 Workshops parallel gemacht, habe 3-mal das Konzept zwischendrin umgeschmissen. Und es war, also wir sind zum Ziel gekommen, aber es fühlte sich möglicherweise ein bisschen chaotisch an. Und ich habe das, was ich eigentlich betreuen wollte, nicht betreut, weil ich eine ziemlich heftige strategische Diskussion moderieren musste in einer kleinen Gruppe. Und deswegen war es drunter und drüber. Aber Gott sei Dank konnten alle damit umgehen.
Okay, sehr gut. Aber trotzdem eine 2-, ne? Das könnte ja auch schlimmer sein. Apropos schlimm. Was war denn dein schlimmstes oder skurrilstes Meeting-Erlebnis? Und vor allen Dingen, was können wir daraus lernen?
Ich glaube, das war tatsächlich irgendwann Anfang von Corona, als wir einen Kunden hatten, wo ich schon mit einem Team ein bisschen länger zusammengearbeitet habe. Die waren auch, was digitale Sachen anging, ziemlich bewandert. Und dann haben sie gesagt, hey, zeig doch mal unserer ganzen Abteilung. Wir sind dann so ein paar 30 Leute in 90 Minuten oder 2 Stunden, was OKR ist. Es sollte auch ein bisschen interaktiv sein. So. Und wir haben, ich glaube, es waren 90 Minuten. Und wir haben so 50 Minuten ungefähr damit verbracht, alle überhaupt in diesem Meeting arbeitsfähig zu bekommen, weil die Miro-Kenntnisse 0 waren und die auch leider nicht unbedingt dem folgen konnten, was ich versucht habe zu erklären. Es ging so weit, dass, wenn ich gefragt habe, welchen Browser benutzt ihr denn, sie gar nicht wussten, wie sie das rausfinden. Also es waren wirklich einfach, ich war komplett nicht darauf vorbereitet, wie wenig digitale Kompetenzen in dieser größeren Abteilung herrschten. Ich habe wirklich minütlich gestrichen, wie wir vorgehen. Dachte, okay, das können wir weglassen. Ah, okay, dann mache ich da keine. Dann sind sie da nicht in Kleingruppen. Vielleicht lasse ich das auch. Okay, das kann ich auch eigentlich zusammenfassen. Das war wirklich, der Schweiß tropfte innerlich. Ich habe danach von dem Abteilungsleiter ein riesengroßes Lob dafür bekommen, wie geduldig ich war. Aber er war schockiert davon, was da passiert war. Und ich glaube, was ich daraus für immer gelernt habe, ist, vorher zu fragen, welche Tools nutzt ihr normalerweise? Und mich darauf einzuschießen. Ich würde bei den Kompetenzen tatsächlich nicht nochmal ein fremdes Tool benutzen.
Okay, dankeschön. Was macht für dich ein richtig gutes Meeting aus?
Dass jeder wach ist. Und damit meine ich, dass wirklich zu Anfang des Meetings jeder voll und ganz da ist, weiß, wofür er da ist und einfach bereit ist zu denken.
Okay, sehr, sehr gut. Wie stellt man das sicher? Oder wie stellst du das sicher?
Ehrlich gesagt, indem ich versuche, den Leuten klarzumachen, wofür sind wir hier, was ist eure Rolle? im Großteil der Fälle vergesse ich das. Aber wenn es wichtig ist, weiß ich 100%, dass das die Leute herbringt. Meistens auch sowas wie Laptop zuklappen. Ich gebe gerne Leuten einen Stift und Post-its in die Hand, einfach damit sie merken, dass sie haptisch gerade hier sind, dass sie mit irgendwas rumspielen können, was nicht ihr Laptop ist. Okay. So.
Stark. Hanna, unsere Hörer wissen es nicht, aber mit niemandem streite ich so gerne wie mit dir. jetzt gebe ich dir aber eine sehr mächtige Rolle. Du darfst ein Meeting-Gesetz einführen, das ab morgen für alle gilt. Welches wäre es? Und ich überlege dann mal, wie schlimm das für mich wäre.
ich würde Gedankenfreiheit verbieten im Sinne von, alle Gedanken müssen hier sein. Es geht einfach, ein Meeting ist so kaputt, wenn jemand mit den Gedanken woanders ist. Persönliche Sachen sind eine Sache, damit kommt man immer klar, das ist so, ja. Aber sobald du an andere To-Dos denkst, deinen nächsten Workshop im Kopf durchplanst oder einfach kein Interesse hast, hier zu sein, hau ab, geh weg, also dann kann man was sein lassen. Deswegen, ich würde Gedankenfreiheit versuchen einzuschränken.
Okay, stark. Was würdest du sagen, lernt man über eine Organisation, wenn man nur ihre Meetings beobachtet?
Ich würde sagen, wie hoch die Selbstdisziplin ist in der Organisation. Wenn du eine sehr schlechte Meetingkultur hast, dann ist meistens keine hohe Eigenverantwortung da, weil Leute einfach denken, ja, wenn wir zusammensitzen, dann, das ist ja das, was man macht, dann kommt da schon was Gutes raus. Wenn eine hohe Eigenverantwortung und damit verbunden in meinen Augen immer eine hohe Selbstdisziplin da ist, dann hast du ganz, ganz andere Meetings, viel wertvollere Zusammenkünfte. Ich habe das einmal so weit erlebt, dass regelmäßig, wenn ein Vorstand in einem Meeting auftauchte, gesehen habe, wie es wirklich ein Schriftprotokoll quasi für den Vorstand gab, was er sagen sollte als Briefing sozusagen, die es vorher nochmal durchgesprochen haben und das einfach so gut war. Und das war nur an, ich sag mal, die 20 Top-Führungskräfte. Es war kein riesengroßes Meeting, aber das haben die jedes Mal gemacht, wenn es um wirklich zentrale Sachen ging. Und die Art von Vorbereitung haben die in jedes, also nicht mit Gesprächsprotokoll oder so gemacht vorher. Aber jedes Meeting, was ich mit denen hatte, hatte eine extrem krasse, gute Vorbereitung. Und das zeigt mir eine sehr, sehr hohe Eigenverantwortung. Und auch eine, ehrlich gesagt, ein Gefühl dafür, wie man mit der Zeit von anderen Leuten umgeht. Und insofern eine Hochachtung vor seinen Kollegen. Und wenn das nicht da ist, dann würde ich sagen, wird in dem Unternehmen auch jetzt nicht so viel Tatendrang und Eigenverantwortung gelebt.
Okay, dankeschön. Wenn du so an dich selbst denkst, wie viel Meeting ist für dich ideal? Und diese Frage ist bewusst offengestellt, also ob du dich jetzt an Anzahl, Stunden, Verhältnisse orientierst, das ist komplett dir überlassen.
Ich würde tatsächlich mit einem Verhältnis gehen, ich glaube 60-40. 60% Meetings, 40% nur so arbeiten. Weil ich mag schon Meetings auch sehr, sehr gerne. Ich ziehe unheimlich viel Energie daraus, mit verschiedenen Leuten zu reden und brauche aber dann auch die Zeit, wo ich Sachen vor- und nachbereiten kann, ungestört. Ich habe meistens, würde ich sagen, so 90-10 als Verhältnis, was nicht so ideal ist. Und gleichzeitig, zu viel Nicht-Meetings tut mir auch nicht gut. Deswegen, ich bin bei einer 60-40 gelandet.
Okay, dankeschön. Wenn du mal aus einem richtig, richtig schlechten Meeting kommst, was ist dein Tipp, um wieder klarzukommen?
Ich bin da zugegebenermaßen richtig schlecht drin. Kann meine liebe Kollegin Rebecca oder Johanna oder Kim, können das alle bezeugen. mein Go-To momentan ist, und ich habe gerade regelmäßig in meinen Augen schlechte Meetings, weil ich momentan ein Team begleite, wo ein Teil des Teams einfach nicht vorankommt mit seinem Projekt und ich moderiere das Weekly und deswegen habe ich eigentlich überhaupt keine Verantwortung darüber, wie gut deren Fortschritt ist, aber ich bin jedes Mal ultra frustriert nach dem Weekly, weil es das erste Team ist, was ich da begleite. Das hat für mich also Prestige-Charakter und so weiter. Mein Go-To ist gerade, keine Sprachmemos mehr an Rebecca danach zu schicken, sondern geschriebene Nachrichten, weil ich ganz anders ruhig werde und reflektiere, wenn ich was schreibe, anstatt es zu sagen. Und für mich kurz zu reflektieren, was ist denn im schlimmsten Fall, was hat das im schlimmsten Fall für Konsequenzen für mich? Einzuordnen, wie ich damit umgehen also ob ich damit umgehen könnte mit den Konsequenzen im schlimmsten Fall, um mir kurz einen Plan zu machen, wie ich eine Wiederholung von der Situation vermeiden könnte. Und dann ist alles wieder gut, ehrlich gesagt, wirklich. Aber es muss schriftlich passieren, weil ich mich, wenn ich rede, in Rage rede und das ist nicht besser.
Wir alle kennen die 12-minütigen Sprachnachrichten von Hannah, wenn man nur mal kurz wissen wollte, und wie lief der Workshop? Aber andererseits, daraus kann man aber auch immer viel lernen. Also eigentlich schade, dass du darauf verzichtest.
Ja.
Was würdest du sagen, warum sind Meetings besser als ihr Ruf?
In meinen Augen gibt es einfach eine krasse Energie, wenn Leute zusammen im Raum sitzen und konzentriert zusammen im Raum sitzen. Mhm. Das erstens, und das passiert in Meetings genauso wie in Workshops. Zweite Sache in Meetings speziell, dieses zwischen den Zeilen lesen. Ganz ehrlich, wenn ich was an Leute kommunizieren möchte und mir wichtig ist, also ne, dass wir aligned sind, dass wir das alle gleich verstehen, dass alle wissen, finde ich das eher amüsant, was ich gerade erzähle, oder ist es einfach nur eine keine Ahnung, Information ohne irgendwas. Es kommt so viel besser raus, wenn man die direkte Interaktion hat und die direkte, den Ton hört, die Gestik sieht. Ich gestikuliere gerade übrigens wie wild, weil ich nach Worten suche. Nein, mir geht es wirklich darum, dass diese direkte erste Reaktion auch und so, das ist so wertvoll. Wenn man kurz sieht, wie haben die anderen darauf reagiert. Ich stelle kurz eine Rückfrage. Das ist nicht mit einem Video oder einer Mail oder so getan in manchen Fällen.
Okay, dankeschön. Was sind deine wertvollsten Meeting-Hacks? Wir liegen gut in der Zeit, vielleicht. Also mal gucken, was da jetzt rauskommt.
Also ich glaube, was ich vorhin schon erwähnt hatte, Zettel und Stift. Ja, also dass Leute jederzeit die Möglichkeit haben, und da meine ich wirklich kleine Posts, also so mittelgroße Post-its, weil Leute da total automatisch kurze Gedanken auch aufschreiben. Und das hilft Leuten immens, sich zu strukturieren, wenn sie Platz haben, um einfach einen Gedanken, den sie zwischendrin haben, runterzuschreiben, anstatt direkt zu stören oder den zu vergessen. Dann auch einen Platz zu haben für solche Gedanken. Also wir nennen das den Trainingsfragenparkplatz, aber auch in einem Meeting habe ich neuerdings, muss man sagen, immer eine Säule oder was auch immer, wo ich sage, alles, was euch zwischendrin gerade in den Kopf kommt, bitte dahin packen. Wenn ich merke, dass ihr zu viele grundsätzliche Fragen habt, dann nutzen wir unseren Puffer dafür zum Beispiel. Ja? Mhm. Oder dann mache ich da nochmal einen extra Termin auf oder was auch immer. Aber das auf jeden Fall. Insgesamt habe ich auch neuerdings gemerkt, gerade in größeren Gruppen, eine geschriebene Agenda. Eine geschriebene Agenda ist nämlich wirklich einfach Gold wert. Wenn die irgendwo hängt und jeder sich jederzeit orientieren kann, das sind so Kleinigkeiten, die ich einfach über die Jahre, ehrlich gesagt, mal wieder vergessen hatte. Wo ich jetzt gerade wieder merke, wie krass gut das gerade für, wie gesagt, so 20, 30 Leute oder größere Gruppen funktioniert.
Ganz kurz dazu, wir sagen im Buch, und ich glaube, das ist relevant, ne? Diese Agenda, die gehört nicht der Person, die das Meeting begleitet, ne? Sondern die gehört, also oder nicht nur in den Kopf, sondern die gehört sichtbar für alle Leute. Und das macht, finde ich, einen signifikanten Unterschied. Ne?
Ja.
Du hast ein Meeting-Hack, von dem du vor ein paar Wochen berichtet hast, den wir auch im Buch aufgenommen haben. Ich sag, Achtung, Rabbit Hole. Kannst du davon kurz berichten?
Das war super witzig. Ich habe ein paar Schweizer als Kunden, die sich nicht trauen, den Elmo zu benutzen. Elmo für Enough, Let's Move On.
Also als gemeinsames Karte. Zeichen für die Gruppe. Ja.
Genau, ne? Wir haben so eine Karte, die man zücken kann, wenn man sagt, ey, lass uns mal weitermachen, wir verlieren uns hier gerade. Oder, na so, wir diskutieren gerade zu viel. Das ist ihnen zu unfreundlich. Und dann habe ich mir überlegt, aber was benutzen sie stattdessen? Worüber sprechen sie sonst? Sie sagen, wir fallen hier gerade in Rabbit Hole. Und deswegen habe ich Rabbit Hole-Karten gebaut. Und die wurden instant im nächsten Meeting selbstverständlich genutzt, weil es einfach nicht ganz so aggressiv war. Mhm. Das ist jetzt eine neue Karte, die sehr regelmäßig benutzen.
Okay.
Finde ich ziemlich cool.
Und Rabbit Hole heißt dann so, ey, wir könnten ewig darüber diskutieren, aber genau, das führt jetzt hier gerade nicht weiter.
Ja, genau. Und so, es ist, finde ich, auch eher so ein Muster, was man in der Gruppe spiegelt. Mhm. Achtung, Leute, ich glaube, wir verlieren uns gerade auf einer Detailebene, die uns jetzt gerade nicht weiterhilft. Ne? Und es ist nicht so sehr ein, du redest mir zu viel, halt die Klappe, sondern ein, ich glaube, wir verlieren uns.
Ja. Ja, genau, das auf die Gruppe achten, ne? Und ich muss auch sagen, die besten, also Elmo ist ja nur eine Mechanik, ne? Ja. Wir nehmen uns ein gemeinsames Zeichen und Gruppen, die viel miteinander arbeiten, die kennen ja ihre typischen Fallstricke, so, ne? Ich hatte auch mal ein Team, das hat immer gesagt, Pareto. Also 80-20, wir zu 80% besprochen, 20% machen wir woanders, ne? Hauptsache, die Gruppe kennt so ihre üblichen Fallstricke und geht dann da rein.
Ja, das ist übrigens auch, man fragt sich in Retros, finde ich, häufig, was können denn Maßnahmen sein? Sowas kann eine Maßnahme sein. Lass uns ein Wort ausmachen, was wir rufen können, was wir nutzen können, um uns auf eine bestimmte Dynamik, in die wir gerade reinrutschen, hinzuweisen.
Ja. Sehr gut. Hanna, welche deiner Stärken bereichern Meetings, in denen du dabei bist?
Das fand ich ja eine sehr persönliche Frage, muss ich zugeben. Ich glaube. Also die meisten Kunden würden wahrscheinlich sagen, meine viele Energie und positive Ausstrahlung, ehrlicherweise. Und ich glaube, dass ich ziemlich gut darin bin, Informationen zusammenzubringen. Und das heißt, auch wenn man sich vielleicht sehr zerfleddert hat in einem Meeting, am Ende nochmal kurz zusammenzufassen, was sind jetzt so die zentralen Punkte, die heute rausgekommen sind, wie machen wir weiter damit, warum war es wichtig, dass wir vielleicht den Blumenstrauß aufgemacht haben. Und das gekoppelt mit der Zuversicht, die ich permanent ausdrücke, dass wir da hinkommen zu einem gemeinsamen guten Abschluss und Energie, wenn die Gruppe zu wenig Energie hat, ich glaube, das ist ganz gut.
Da würde ich noch ganz kurz reinhaken. Wir diskutieren immer mal wieder, wie authentisch sollte man eigentlich sein. Und ich kenne dein Pensum. Und du hast eben gesagt, Gruppen loben deine Energie. Mhm. Ist sie immer komplett da oder ist das manchmal auch einfach ein Handwerksgriff, um sich es vielleicht selber leichter zu machen?
Ich glaube, ehrlich gesagt, Energie vorzutäuschen ist schwer. Wenn ich keine Energie habe, dann kann ich auch nicht so tun. Ne? Dann kann ich immer noch fröhlich tun, fröhlich sein. So. Ich weiß nicht genau, ob ich es Vorspielen nennen würde, aber es ist schon so ein Schalter, den ich umswitchen kann. Ne? Ja. Also ich kann, wenn ich weiß, jetzt muss ich performen, dann performe ich nicht im Sinne von, ich ziehe mir eine Maske an, sondern ich blende alles aus, was mir jetzt gerade nicht hilft und fahre alles hoch, was mir hilft. Und das ist dann meistens, ich bin hier und jetzt, ich muss jetzt niemandem anderen dienen als dieser Gruppe und unserem Ziel. Und das ist ein Fokus, der mich immer in eine positive und sehr energetische Stellung versetzt. Weil das, was mir Energie raubt, ist meistens, wenn ich irgendwie chaotisch im Kopf bin und das Gefühl habe, ich wäre gerade nichts und niemandem gerecht. Und das kann einem im Workshop nicht passieren. Das ist so cool, weil man hat einfach wirklich just jetzt die nächsten so und so viele Stunden und genau die 5 bis 12 Personen oder was vor sich. Und man muss nichts anderes tun, außer hier sein und das jetzt richtig gut machen.
Ja. Okay, super. was ist deine Prognose? Wie sieht Meetingkultur in 5 Jahren aus?
Ich habe nicht so richtig eine Prognose, aber einen Wunsch.
Oh, hau raus.
Ich meine, wir haben ja jetzt KI. KI kann ganz schön viele Sachen und kann uns vor allem voll gut an Sachen erinnern und Sachen zusammenfassen, so wie es die Person vor dem Laptop braucht und so weiter. Ich fände es super geil, wenn einfach vor jedem Meeting, was man im Kalender hat, automatisch der Kalender so 5 Minuten oder so einplant, wo ich ein Video oder Bullet Points oder, keine Ahnung, eine Meditationsmemo oder was auch immer geschickt bekomme, je nachdem, wie ich am besten damit umgehen kann, die mir einmal sagt, das ist das Ziel des nächsten Workshops, das ist deine Rolle, das brauchen die anderen von dir, das wolltest du unbedingt anbringen. Und dann bin ich ganz, ganz anders auf das Meeting vorbereitet. Also wie halt früher eine gute Assistenz das gemacht hat, nochmal ganz kurz irgendwie dem Chef, der Chefin, während sie in die Tür reinläuft, zustecken, worum geht's hier, warum bist du hier?
Ja.
Das brauchen wir alle. Also das ist was in dem Meeting.
Das ist kein Privileg, ne?
Das ist genau, muss es auch nicht mehr sein, ne? Und das können wir uns alle selbst auch eigentlich organisieren und gönnen, tun's nur nicht. Und das ist aber so wertvoll, weil man dann eben präsent ist, weil man dann weiß, okay, deswegen bin ich hier, let's go.
Danke, Hanna. Das war ein starkes Schlusswort. Vielen, vielen Dank dir.
Sehr gerne.